Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, bei Entertainment und Medien, Tech, Telco und der Energiebranche. Heute zu Gast eine alte Bekannte, eine alte Freundin, wenn ich so sagen darf, Sabine Zantis von Aldi. Hallo, liebe Sabine, herzlich willkommen.
Hallo Jin, grüß dich.
Sehr schön, dass du unsere Einladung angenommen hast. Und wir sind ja heute noch beide, zumindest auch wenn es den Lockdown etwas aufgelockert hat, in der Work-from-Home-Situation. Also Nebengeräusche sind nicht ausgeschlossen. Heute Morgen, liebe Zuhörer, ja, gab es schon Bauarbeiten in der Wohnung über mir. Und eben klingelte beim ersten Versuch, den Podcast zu starten, auch bei dir das Telefon. Also wir bitten um Nachsicht. Sabine, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Du hast, ich glaube, wir haben uns bei der IP in der RTL-Gruppe das erste Mal getroffen. So ist das. Und danach hast du jahrelang für Henkel im Mediabereich national, international gearbeitet. Mhm. Und jetzt bist du seit 2018, wenn ich richtig informiert bin, bei Aldi Nord als Geschäftsführerin für Marketing und Kommunikation. Und du hast internationales Marketing Management, International Business Administration studiert. Das ist ja eine wahnsinnige Spanne. Und was mich erstmal so interessiert würde, so erzähl mal ein bisschen etwas über den Verlauf. Ja, wie bist du in die Medienbranche gekommen? Was hat dich da interessiert und was hat dich da getrieben?
Wie bin ich in die Medienbranche gekommen? Also grundsätzlich hat mich Werbung und Kommunikation immer fasziniert und vor allem das Thema, wie man dem Kunden über unterschiedliche Kanäle relevante Botschaften liefert. Und für mich war das damals so ein Weg, wo ich überlegt habe, wie komme ich letztlich näher zum Kunden? Gestartet bin ich bei der IP. Das heißt, man beschäftigt sich ja da eher mit der Seite, man schafft eine Plattform für Werbung oder beziehungsweise vermarktet die Plattform für Werbung.
Sabine, dann habe ich ganz kurze Unterbrechung für die Zuhörer. Ja. Die IP ist uns ein Begriff, vielleicht nicht jedem Zuhörer hier. Ganz kurz ein Wort zur IP.
Zur IP, das ist im Grunde ein Unternehmen, was zur RTL-Gruppe gehört und sich mit der Vermarktung von Werbung über diverse Plattformen beschäftigt. Das heißt einmal TV, bekannte TV-Sender, RTL, Vox, Super, RTL und NTV, aber auch digitale Plattformen, Videoplattformen, rtlnow.de. Ich glaube, so kann man es ganz gut einordnen. Yeah. Und habe da 3 Jahre gearbeitet, hatte damals auch schon Henkel betreut und bin dann im nächsten Schritt zur Agentur gegangen, habe da im Grunde den Schritt ja so ein bisschen auch näher Richtung Kunde bei der Agentur Werbung gemacht, für die McCann gearbeitet und danach bin ich zu Henkel gegangen und habe dort diverse Themen im Mediabereich betreut, viel digitales Marketing aus Düsseldorf und auch aus Shanghai heraus, habe den Bereich für Asien dort aufgebaut und was dann der nächste für mich logische Schritt war, nochmal zum Handel zu gehen, wo dann auch wirklich man da ist, wo die Musik spielt, direkt am Kunden und das fand ich einen Schritt, der sich für mich logisch angeschlossen hat und der natürlich auch total spannend ist.
Das ist auch garantiert sehr spannend für uns und für mich und für die Zuhörer. Erzähl doch einfach mal, welche Ausgangslage hast du gesehen, als du im Bereich der Kommunikation und des Marketings bei Aldi gestartet hast? Also das sind ja Henkel als Markenorganisation sehr wohl organisiert und bekannt. Aldi sicherlich mit anderen Kommunikationsschwerpunkten aufgestellt oder mit anderen Organisationsschwerpunkten aufgestellt. Wie war die Ausgangssituation und wie bist du da herangegangen?
Also erstmal zur Ausgangssituation muss ich sagen, ich hatte natürlich großes Glück. Ich bin hier in einem tollen Team gestartet, die mich auch von Anfang an wirklich hervorragend unterstützt haben. Und das macht natürlich schon mal Spaß, wenn man irgendwo anfängt. Gleichzeitig ist das Telefon schon wieder geklingelt.
Das macht überhaupt nichts. Gleichzeitig, also okay. Das Team ist total super.
Genau, ja. das Team war ganz toll. Und dann Ausgangslage. Natürlich hat man mit Aldi eine hochspannende Marke. Kaum eine Marke in Deutschland hat so eine hohe Awareness von über 90%. Jeder kennt Aldi. Womit man natürlich auch gleichzeitig eine große Aufgabe hat, eine große Herausforderung, die Menschen auch immer wieder von der Marke zu begeistern. Sei das auf der einen Seite mit innovativen Produkten, aber auch die Pflicht, außergewöhnliche Kampagnen zu kreieren, die überraschen, die gleichzeitig Kernwerte von uns kommunizieren, wie Einfachheit, Verlässlichkeit, Verantwortung. Und das ist ein bisschen das, wie ich gestartet bin.
Mhm. Henkel als Markenorganisation war sicherlich hinsichtlich der Positionierung, Markenstrategie und der Markenwerte langfristig sehr sauber aufgestellt. War das bei Aldi eine vergleichbare Basis oder musstest du dieses ganze Marketing und Kommunikationswissen, diese strategische Aufstellung, musstest du das quasi erarbeiten, einbringen? Wie war das für dich?
Ich glaube, da kann man sagen, dass Aldi an sich, und das ist ja auch etwas, was man mitbekommt, in einem starken Change-Prozess ist aktuell. Das heißt, ich bin einmal damit konfrontiert gewesen, dass zwei Abteilungen zusammengeführt wurden. Das heißt, Marketing und Kommunikation waren in der Vergangenheit losgelöst und ist zu einer Abteilung geworden. Und damit hat sich auch gleichzeitig die Arbeitsweise geändert. Man hat früher, und das kennst du selber, es gibt oft den TV-Spot, der wird in alle Kanäle adaptiert und man arbeitet stark innerhalb einzelner Kanäle. Was wir machen und was auch ein Thema ist, was wir strategisch ganz stark vorantreiben, ist eine, ich nenne es mal 360 Grad Omnichannel-Denke. Das heißt, aus einer Idee rauszukommen und dann wirklich zu überlegen, wie kommuniziere ich die Idee in den unterschiedlichen Kanälen richtig? Welche Botschaft liefere ich an welche Zielgruppe? Und natürlich mit der Herausforderung, zum einen mit einer Kernzielgruppe zu sprechen, aber gleichzeitig auch mit einer jungen Zielgruppe zu sprechen, die auch Aldi als Marke ganz anders begegnen. Und deswegen kann man sagen, auch die strategische Arbeit mit Kommunikation und Marketing das Ganze zu vereinheitlichen in einem Prozess. Und der Prozess ist sowohl nach innen gerichtet, aber auch nach extern, wie wir mit Agenturen zusammenarbeiten. Das ist schon eine Aufgabe. Und da können wir auch von uns nicht behaupten, dass wir die abgeschlossen haben, sondern da sind wir mittendrin und sicherlich auf einem guten und richtigen Weg. Aber da ist auch schon noch ein Schritt zu gehen.
Ich glaube, das ist ja für euch schon ein ziemlicher, wie soll ich sagen, Transformationsprozess, der für viele Partner am Markt gilt. Und wenn ich mir so die Komplexität vorstelle, einmal A, natürlich das Zusammenführen der Silos zwischen Kommunikation und Marketing in einem sehr tradierten Bereich oder einer tradierten Industrie mit einer bestimmten Kultur. Dann aber auch nochmal diese spezifische strukturelle Aufstellung bei euch, Aldi Nord und Süd, das schafft ja nochmal eine Achse an Komplexität, ja, die es zu beherrschen gilt, neben der inhaltlichen Fragestellung, die es natürlich zu beantworten geht. Wie habt ihr denn das Ganze organisatorisch mit Aldi Nord und Aldi Süd aufgegriffen? Ich habe so den Eindruck, oder auch, dass ihr gemeinsam in der Presse kommuniziert, dass da viel mehr auf Synergie gesetzt wird und dass da ein Zusammenrücken stattfindet. Wie würdest du das beschreiben?
Ich würde es vielleicht nicht als Zusammenrücken bezeichnen, das ist es auch de facto nicht. Was wir natürlich probieren, ist Synergien da zu nutzen, wo es sinnvoll ist. Und wir haben die Aufgabe als zwei Unternehmen, eine Marke, die, wie wir eben schon angesprochen haben, eine enorme Stärke im Markt hat, gemeinsam zu führen. Und was unsere Pflicht ist, Tools gemeinsam zu entwickeln, um einer strategischen Markenführung für Aldi gerecht zu werden. Was nicht heißt, dass nicht jede Marke nochmal spezifisch auch kommunizieren kann, dass man etwas hat, was vielleicht stärker für ein Aldi Nord gilt als für ein Aldi Süd. Nichtsdestotrotz versuchen wir, da wo es synergetisch sinnvoll ist, das eben auch optimal zu nutzen. Beispielsweise haben wir auch Eigenmarken harmonisiert. Das ist ein Thema, was auch in der Presse gewesen ist. Und dafür wird dann auch eine einheitliche Kampagne entwickelt, weil wir das Thema dann natürlich auch gemeinsam so stark wie möglich kommunizieren möchten.
Das heißt also, die Eigenmarken sowohl für Aldi Nord als auch Aldi Süd gleichermaßen gelistet und als Marke gemeinsam aufgebaut.
Genau. Bei den Marken, bei denen das zutrifft, da versuchen wir das dann eben auch gemeinsam zu kommunizieren, dass der Kunde Orientierung hat, dass derjenige, der in unsere Märkte kommt, seine Marke nicht vermisst, sondern im Zweifel, wenn er eine sieht, der er nicht kennt, dass er versteht, aha, das ist auch eine Aldi-Marke, aber eben eine, die es nicht in meiner Region gab und ab heute gibt. Das ist auch unsere Pflicht, da Aufklärung zu leisten und den Kunden entsprechend abzuholen.
Ja klar, ich meine, die Struktur ist ja auch eher eine organisatorische für den Kunden, der möchte eine Marke, die er gesehen hat, natürlich auch verfügbar haben und erfährt über das Produkt, auch quasi die Marke selbst, ja, macht totalen Sinn.
Genau.
Eine Frage, die ich inhaltlich hätte, und das fand ich ganz spannend von dir, das war innerhalb eines Interviews mit der Absatzwirtschaft, da hast du gesagt, zu den Marketingzielen 2020, dass da für dich ein paar Prioritäten gibt. Und das finde ich ganz sympathisch und auch von Haltung viel zeitgemäßer vielleicht. Damals hieß es Aldi informiert, also Aldi sendet heute und in Zukunft soll es heißen Aldi hört zu. Das finde ich ganz stark. Hast du dich da eingebracht? War das ein Ansatz, der von dir kam? Wie kam es dazu?
Für uns ist eben total wichtig, dass wir nah am Kunden sind. Und das ist auch damit gemeint, dass wir sagen, Aldi hört zu, wir müssen verstehen, was die Kunden von uns erwarten. Wir müssen verstehen, wie wir die Kunden ansprechen und das über alle Zielgruppen hinweg. Und was damit einhergeht, dass wir uns so ausrichten, dass wir Daten, Zahlen, faktenorientiert arbeiten. Das heißt weniger Bauchgefühl, sondern wirklich den richtigen Research an der richtigen Stelle einsetzen, um zu verstehen, was arbeitet für uns wie. Und da ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, dass man ein Konzept hat, was sowohl Pre-Testings, Live-Testings, Post-Testings abbildet, um da immer wieder optimieren zu können und sicherzustellen, weil natürlich freuen wir uns, wenn uns die Kommunikation gefällt und das tut sie in der Regel auch, aber es ist nicht viel wert, wenn sie unserer Zielgruppe nicht gefällt und das ist ein ganz entscheidendes Thema und das ist auch mit Aldi hört zu gemeint. Wir brauchen das Ohr am Kunden, wir müssen verstehen, was ihn bewegt und genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der richtigen Message zu den richtigen Leuten durchdringen.
Ihr habt in den letzten 2-3 Jahren gefühlt, unheimlich auch nicht nur auf unseren Kanälen, aber auf allen digitalen Kanälen und Social Media Kanälen deutlich aufgedreht. War das eine Konsequenz, die sich aus diesem Zuhören ergeben hat?
Ja, das kann man schon so sagen. Es gibt ja so ein geflügeltes Wort mit One-to-One-Communication. Das ist etwas, wo ich ja immer sage, naja, wir sind ein Massenmarkt und wir haben eine Masse zu bedienen und deswegen geht es im Grunde um ein One-to-Many. Und wenn ich überlege, ich habe eine breite Zielgruppe und die cluster ich in unterschiedliche Age-Breaks vor, zum Beispiel, dann habe ich sicherlich eine ältere Zielgruppe, die ich über klassische Kanäle bediene, aber ich habe eben auch die Jungen und dafür ist die Digitalisierung und auch das Nutzen der Kanäle extrem richtig und total wichtig, weil wir können es uns nicht leisten, mit Teilen der Zielgruppe überhaupt nicht in Kontakt zu treten. Und dementsprechend fragen wir uns ständig, ist der Karl-Marx-Mix richtig, haben wir die richtigen Kanäle? Und in dem Zuge ist es unumgänglich, dass wir auch Social-Media-Kanäle richtig bespielen. Ich glaube, es ist da auch immer wieder die Frage, was mache ich wo? Ich oder wir sind davon überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, einfach einen TV-Spot zu nehmen, mit einer Message über alle Kanäle durchzudeklinieren. Aber es ist sicherlich auch falsch, etwas zu machen, was völlig abseits einer Kampagne kommuniziert. Dementsprechend ist für uns immer die Challenge, und das geht ein bisschen zurück auf das, was ich eben gesagt habe, mit dem Omnichannel-Konzept 360-Grad-Modell, sich eben zu fragen, was ist die Kampagnen-Idee, was ist die Aufgabe, was sind die Zielsetzungen und welche Messages liefere ich in welcher Form, in welchem Kanal. Und um es nochmal abzuschließen, wir brauchen die digitalen Kanäle, um mit einer breiten Zielgruppe zu sprechen, insbesondere mit den Jüngeren. Und dementsprechend gewinnen die an Relevanz und werden auch so bei uns wie der Mix berücksichtigt.
Das ist folgt gewissermaßen so einer inneren Kausalität, wenn ich das und Plausibilität, wenn ich das so. Ich war letztens auch auf einem Panel, Sabine, da wurde ich gefragt, wir müssten halt auch eine Kampagne mit der Zielsetzung schneller Reichweitenaufbau, Benefits kommunizieren für Facebook, wurde ich befragt und da sind wir natürlich auch stark auf Out of Home gegangen. Und wieso wir denn das tun würden? Ne? Und ich glaube, da gibt es auch so eine, Plausibilität von Kanälen, die sich aufdrängt. Ja. Und wenn es um Neukundenakquise geht für Facebook und auf Plattform zu werben, ist das sicherlich sinnvoll. Aber so macht das sicherlich für euch in der 360-Grad-Betrachtung auch totalen Sinn. Ich habe zwei Fragen noch zu Punkten, die du eben geäußert hast. Erstmal das Thema Bauchgefühl versus Daten. Dieser datenzentrische Ansatz, ist das etwas, was du bei Aldi mitgebracht hast oder ist das etwas, was schon existierte? Also insight-getrieben?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Das Unternehmen hat sich auf das Thema umgestellt. Das heißt, hier ist ein ganz großes Thema, dass man Zahlen, Daten, Fakten getrieben arbeitet. Und natürlich komme ich aus einem Unternehmen, was dem ganz stark entspricht. Und dementsprechend ist da, glaube ich, bin ich da zur richtigen Zeit mit den richtigen Themen auch, da habe ich letztlich angefangen. Das heißt, wir haben hier eine Riesenabteilung oder eine große Abteilung aufgebaut, ein DACC, was sich wirklich mit Daten beschäftigt und so, dass man offene Türen einrennt zu dem aktuellen Zeitpunkt, entsprechend solche Arbeitsweisen auch zu etablieren. Deswegen würde ich denken, auf der einen Seite hat sich das Unternehmen gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, so aufgestellt, so dass wir mit unseren Ideen, was diese ganzen Research-Methoden angeht, auch da genau angekommen sind und die auch wunderbar umsetzen können.
Welche Daten sind dafür für dich wichtig?
Also alles, was oder was essentiell ist, dass wir immer eine Kundenperspektive mit drin haben. Natürlich gibt es Daten, dass man sich anguckt, klassische Return on Investment Modelings, dass man, das ist sicherlich ein bisschen die Basis, aber was wir immer mit abfragen, sind qualitative Parameter, die wirklich uns ein Verständnis darüber geben, wie kommen die Themen an und wie werden sie von der Zielgruppe verstanden. Gleichzeitig müssen wir unsere Marke verstehen. Das heißt, da arbeiten wir natürlich auch mit Tools, die eine markenstrategische Führung erlauben, sei es eine Brand Identity, die Persönlichkeit, Markenwerte enthält, die wir dann auch in ein Market Research Modell mit einfließen lassen, sodass wir gucken, passt denn das, was wir tun, auch zu der Marke? Oder ist es etwas, wo wir total an dem, wie die Leute uns verstehen und sehen möchten, vorbeikommunizieren?
Das klingt nach einem sehr ganzheitlichen Ansatz und finde ich sehr beeindruckend. Das ist ja, du bist 2 Jahre da, eine deutliche Veränderung zumindest, wie man das von außen beurteilen kann, und hast da ordentlich gewirbelt zum Positiven. Und auch wenn ich mir die Auftritte auf Facebook und Instagram angucke, um unsere Plattform einfach mal herauszustellen, da hat sich eine Menge getan. Innerhalb dieser Multi- und Omnichannel, also Omnichannel Orientierung, um exakt zu sein. Was waren da die Schwerpunkte und wie habt ihr das Ganze im Prinzip, sag ich mal, strukturiert? Omnichannel ist eine riesengroße, komplexe Herausforderung. Supply Chain, Logistik, Warenverfügbarkeit, Warenkommunikation, ja, POS versus Online- und Offline-Auftritt. Was waren da die Prioritäten?
Also vielleicht einmal angefangen, wenn wir von Omnichannel reden, ist das erstmal ein Marketing- und Kommunikationsmodell. Was sind die Schwerpunkte? Das eine ist natürlich, die richtigen Rollen zu schaffen in so einem Modell. Das heißt, die richtigen Positionen zu schaffen, um das Ganze auch ans Laufen zu bringen. Wir haben das so gelöst, dass wir bei uns sowohl kanalverantwortliche Personen haben, die unterschiedlichen Kanäle, die sind geclustert, relativ klassisch. Es gibt digitale Kanäle, klassische Angebotskommunikation und so weiter, betreuen. Und es gibt eine Position, die sich um das ganze Konstrukt, im Grunde ein Director für Omnichannel, fürs Hub, kümmert. Und da wird im Grunde die strategische Arbeit oder die, sagen wir mal, prozessorientierte Arbeit auch gemacht, weil man hat ja im Startpunkt erstmal die Challenge, wie fange ich eigentlich an, wenn ich eine Kampagne entwickeln möchte und ich schreibe mir selber auf die Fahne, dass das in einem Omnichannel-Ansatz passiert, dann muss ich dafür natürlich auch entsprechenden Prozess integrieren. Und das fängt an mit der Agentur. Das heißt, man muss sicherstellen, dass wir die richtigen Briefings an die richtigen Leute zur richtigen Zeit rausschicken und auch schon zu einem Kick-off einer Kampagne die richtigen Parteien alle an einem Tisch sitzen haben. Das ist erstmal ein Startpunkt. Der klingt so trivial, aber wir alle, die in dem Bereich arbeiten, wissen, es ist gar nicht so. Das fängt dann schon teilweise an, dass die Agenturen nicht gemeinsam geführt werden. Sei es eine Media-Agentur, eine Kreativagentur. Das heißt, da arbeiten wir ganz stark dran und das ist auch der Startpunkt des Ganzen. Und dann geht es auch darum, eine Agentur richtig zu steuern, dass wir ein Konzept bekommen, was dann auch in den Kanälen weiterverarbeitet werden kann und was so ausgearbeitet ist, dass es sich noch runterdeklinieren lässt und so auch in den Kanälen detailliert ausgearbeitet werden kann.
Klasse. Sabine, wenn ich über die Komplexität der Kommunikation bei euch nachdenke, die ihr dann halt vom Kern aus der Kampagnenidee über die einzelnen Plattformen dekliniert, wie steuerst du dann den Ideation-Prozess und den Kreationsprozess an und für sich? Musstet ihr dafür etwas umstellen? Musstet ihr dafür die Gewerke näher zusammenbringen? Wie hat sich dadurch der Workflow verändert?
Also was wir da tatsächlich gemacht haben, ich habe es eingangs angesprochen, wir haben hier eine Marke zu führen, die unglaublich stark ist und die sich nicht losgelöst führen lässt von Aldi Nord, Aldi Süd, weil der Kunde nimmt Aldi wahr und dementsprechend haben wir eine Aufgabe, das auch so zu steuern. Wir haben die Agentur dahingehend umstrukturiert, dass wir ein Integrated Team entwickelt haben und das sich eben ganz stark damit beschäftigt, was ist denn auch der richtige Insight für die Kampagne und was ist der richtige Insight für Aldi, der eben für beide Marken passt, wenn wir eine Kampagne gemeinsam entwickeln. Und damit einhergehend hat sich natürlich auch der Prozess verändert, wie wir mit den Agenturen arbeiten, sowohl Team strukturiert, das heißt, wir haben andere Teams, ein Integrated Team, nach wie vor auch Teams für beide Häuser, aber die sich dann eben wirklich mit der Entwicklung einer Idee beschäftigen, die sich genau angucken, was ist der richtige Insight, was ist der Reason to Believe und das klassischerweise ausarbeiten und uns dann auch als ein Konzept vorstellen, was uns dann die Möglichkeit gibt, das wieder detailliert auszuarbeiten.
Die Zukunft der Angebotskommunikation. Also die ganze Angebotskommunikation ist natürlich einer der Schwerpunkte für speziell Händler, speziell in eurer Größenordnung. Wie siehst du das? Wir sehen immer mehr Werbemittelverweigerer und sehen auch natürlich, dass speziell die junge Mediennutzung immer mehr hingeht zu mobilen Endgeräten. Und ich will jetzt gar keinen Pitch irgendwie für Instagram oder Facebook, sondern wie siehst du, wie muss sich Angebotskommunikation in der Zukunft verändern, damit sie halt speziell mit den jungen Erwachsenen-Zielgruppen connected?
Wir glauben, dass die Kommunikation relevant sein muss. Und zurückzukommen zum Thema Relevanz, auch da ist es für uns extrem wichtig, dass wir die Themen richtig pro Kanal kommunizieren. Wir sind davon überzeugt, dass beispielsweise eine junge Zielgruppe, die ein völlig anderes Einkaufsverhalten hat, die andere Dinge von einer Marke erwartet, dass wir dem gerecht werden müssen auf den Social-Media-Kanälen. Wenn wir dort anfangen, klassische TV-Spots zu schalten, dann werden wir die Zielgruppe nicht erreichen. Und da müssen wir den Spagat finden zwischen den Kernwerten, für die wir stehen, aber uns auch mal Dinge zu trauen, die sowohl von dem Wording her, von der Bildsprache überraschen, die anders sind, die involvieren und gleichzeitig auch Themen, die die junge Zielgruppe umtreiben, die auch bei uns eine Rolle spielen, wie vegane Ernährung, Bio, solche Themen, die die Zielgruppe umtreiben, für die solche Kanäle natürlich auch genutzt werden müssen. Und ganz oben steht für uns das Thema Relevanz. Und da müssen wir, und da komme ich zurück auf das Thema Daten, Zahlen, Fakten, genau verstehen, was ist relevant für die Zielgruppe und mit den richtigen Insights an der Stelle genau ansetzen, um da durchzukommen. Und natürlich hat man insbesondere im Discount ein Thema Preis und das ist extrem wichtig. Wir stehen für Preisführerschaft. Wir sind der Erfinder des Discounts, ja. Und das ist ein Asset, was die Marke hat und was uns ständig begleitet. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem Elemente liefern, die differenzieren. Wir müssen Vertrauen in die Marke schaffen. Und das gelingt dann über Themen, die ich gerade angesprochen habe, die eben jenseits des Preises auch nochmal Marke aufwerten und so dann auch die Jüngeren erreichen.
Hm. Für diese neue Form von Kommunikation, Vertrauensaufbau, viele Marken haben da, soll ich sagen, ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Influencer-Marketing. Wie würdest du das für Aldi einschätzen?
Ja, du wirst es wissen und verfolgt haben. Wir haben Influencer aufgebaut, die Aldi Creators. Und wir sind der Meinung, dass wir die sehr gut nutzen können, um eben mit der Zielgruppe auch nochmal als auf Augenhöhe zu sprechen. Wir sind sicherlich der Meinung, dass es nicht das Allheilmittel ist, Influencer wahllos einzusetzen, die im Grunde genommen ja auch immer profilloser werden, wenn man sie nicht spezifisch poolt, so wie wir das jetzt tun, unter einem Thema zum Beispiel. Wir glauben trotzdem, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, nochmal anders an Produkte ranzuführen, gerade wo du Angebotskommunikationen ansprichst, es ist was anderes, ob ich jemanden sehe, der packt Produkte aus, der ist begeistert, der benutzt die Produkte und ich bekomme ein Einkaufserlebnis oder ein Gefühl, eine emotionale Bindung zu jemandem, als wenn ich das Ganze über eine klassische Marketingkommunikation mache, die ja dann doch eher statischer mit weniger Emotionen arbeitet. Und wir glauben gerade das Thema Emotionen auf Augenhöhe, so ein bisschen das Erlebbarmachen von den Produkten, dass das ein Asset ist, wo man Influencer sehr gut einsetzen kann.
Nach welchen Kriterien wählt ihr denn die Influencer aus?
Was für uns wichtig ist, dass sie zur Marke passen, dass sie einen Bezug haben. Und da kommen wir jetzt auch dazu, bei so einer spezifischen Kommunikation ist es natürlich für uns total wichtig, dass es auch ein Aldi Nord-Profil ist. Das heißt, um da Credibility zu bekommen, die Influencer leben in Gebieten, wo Aldi Nord dann entsprechend auch stattfindet, wo unsere Märkte sind, sodass die ganz nah an uns letztlich dran sind und auch am Kunden dran sind und auch die Dinge, die sie tun für den Kunden, auch eine Verbindung zu dem Kunden herstellen. Und selbstverständlich gibt es Kriterien, dass wir natürlich darauf achten, dass sich das Verhalten dieser Person im Internet nicht anstößig ist, dass sie nicht anecken, dass da keiner polarisiert, sondern dass sie die Werte, für die Aldi steht, eben auch gut verkörpern. Trotzdem gucken wir uns an, und das machen wir auch mit externen Agenturen, ob dem auch so ist, weil wir da natürlich drauf angewiesen sind, so jetzt klingelt das Telefon nochmal.
Das macht überhaupt nichts.
weil wir da natürlich drauf angewiesen sind, dass dass die auch funktionieren und dass auch von unserem Kunden wahrgenommen wird, dass das Creator sind, die zur Marke passen. Und dementsprechend lassen wir das über Agenturen überprüfen und schließen auch nicht aus, dass wir die Pools überarbeiten, optimieren. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Und auch da möchten wir lernen, uns weiterentwickeln und setzen auch da auf eine externe Perspektive neben unserer eigenen Meinung.
Ich finde diese Client Centricity, die ihr in den Fokus stellt, sehr beeindruckend, auch heutzutage in der Kommunikation halte ich das für sehr, sehr richtig. Speziell einfach mal, um auch die Brücke zu aktuellen Themen zu schlagen, in den Corona-Zeiten. Da ist natürlich Client Centricity und wie können wir näher an, oder wie kann die Marke, wie kann Handel näher an den Konsumenten ranrücken, sicherlich ein ganz zentrales Thema. Und ihr habt unfassbar schnell reagiert, so wie ich das wahrgenommen habe, mit der Gemeinsam geht alles Kampagne, die ich nicht nur inhaltlich stark finde, sondern ihr wart, wenn ich das richtig verfolgt habe, 2 Wochen nach dem Lockdown, schon auf der Straße, wenn man so möchte. War das, hattet ihr das kommen sehen oder wie konntet ihr so schnell auf aktuelle Anlässe reagieren und das mit einer hohen Reichweite?
Ja, du hast gerade angesprochen, ich glaube, Geschwindigkeit ist in der Situation extrem relevant gewesen. Und wir haben 52 Wochen im Jahr Kommunikation. Das heißt, wir haben auch Pläne der Kommunikation und wir haben am Ende sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen müssen und haben dafür auch unser Working Model dahingehend angepasst, dass wir in einer Taskforce gearbeitet haben, die auch zusammen mit Aldi Süd, weil natürlich, wenn wir Geschwindigkeit brauchen auf Entscheidungen, die die Markenkommunikation angehen, ist es essentiell wichtig, dass wir das eng zusammen abstimmen. Und dann war es so, dass wir uns gemeinsam mit der Agentur, die natürlich auch da voll mit an einem Strang gezogen hat, gemeinsam jeden Morgen abgestimmt haben, sehr schnell entschieden haben, dass die Kommunikation, die wir geplant haben, nicht mehr zeitgemäß ist. Der Kunde wollte zu der Zeit nicht hören, dass es unsere Angebote noch günstiger gibt oder welche Angebote es gibt. Es war total wichtig, in erster Linie Vertrauen zu liefern. Das heißt, Vertrauen darauf, dass die Lebensmittelversorgung weiter sichergestellt ist, die Kunden dahingehend aufzuklären, auch die Angst zu nehmen. Und ein Asset, was wir in der Zeit natürlich hatten und denen wir unendlich dankbar sind, sind unsere Mitarbeiter. Und auch da die richtigen Botschaften zu liefern. Wir haben die Kampagne Aldi ist für euch da, gemeinsam geht alles aufgesetzt, eben mit einem Hashtag, unter dem wir die ganze Zeit dann die relevanten Themen kommuniziert haben. Und wir sind der Meinung, dass das genau richtig war, dass wir die Kommunikation nicht fortgesetzt haben, als wäre nichts, und haben darauf auch sehr positive Feedback bekommen, sowohl von den Kunden als auch intern von den Mitarbeitern. Und letztlich ist es auch für uns die Challenge gewesen, da beide Stränge zusammenzukriegen. Wir müssen auf der einen Seite Relevanz nach draußen haben, aber gerade in so einer Situation auch die Leute innen abholen, mitnehmen, ihnen das Gefühl geben, sie sind nicht vergessen, wir sind ihnen dankbar, wir sehen, was dort getan wird. Und da sind wir der Meinung, dass uns das gut gelungen ist und das war extrem wichtig.
Was haben denn die Daten dazu ergeben?
Wir haben, ja, Daten haben wir natürlich ausgewertet und das ist letztlich das Feedback, was ich gerade gegeben habe. Wir haben gesehen, dass die Kunden das Ganze gut wahrnehmen. Wir haben sehr positive Verbindung gehabt mit der Kommunikation, die wir in der Zeit gemacht haben. Wir haben auch social-media-seitig unglaublich positive Feedback bekommen. Sowohl von Mitarbeitern, die geschrieben haben, ich bin stolz, Aldianer zu sein und Klasse. Auch wirklich Spaß hatten, Teil dieser Bewegung zu sein. Auf der anderen Seite aber auch von Kunden, die teilweise in den Märkten Briefe hinterlassen haben, wo sie sich bedankt haben, dass man weiter da ist. Und dementsprechend ist das sehr positiv aufgenommen worden und da ja, sind wir auch ganz stolz drauf.
Klasse. Wie habt ihr denn die Herausforderung gemeistert? Weil logistisch waren ja plötzlich auch, sag ich mal, die Rahmenbedingungen komplett verändert. Ja. Und es gab Hamsterkaufverhalten, es gab auch die ja dann sukzessive mit der Lockerung einhergehenden Hygienevorschriften, die Logistik hat sich verändert, die gesamte Supply Chain war ein Stück weit beeinträchtigt. Wie habt ihr die logistischen Themen denn in den Griff bekommen?
Das ist ja ein Thema, was jetzt nicht bei mir direkt im Bereich liegt, was das für uns bedeutet. Für uns ist es natürlich eine ganz, ganz enge Schnittstelle. Wir sind mit dem Category Management quasi täglich im Kontakt und in solchen Zeiten dann umso mehr. Für uns war es eben immer wieder wichtig zu wissen, sind die Produkte, die wir bewerben oder sind Artikel, die wir auch im Magazin bewerben. Das haben wir weitergemacht, weil wir auch da natürlich Vertrauen schaffen wollten in Richtung Gesellschaft und sich ja auch die Kunden weiterhin von uns erwarten, dass wir sie, sage ich mal, basisinformieren über unsere Angebote. Und da war es insbesondere die Frage, welche Artikel können wir überhaupt abbilden? Kommen die Artikel? Und da mussten wir teilweise, wenn man sich unseren Handzettel anguckt, auch durchaus flexibel reagieren, weil beispielsweise bei Obst- und Gemüseartikeln nicht immer vorhersehbar war, in welchen Mengen ist was verfügbar. Aber da ging mit einem flexiblen Arbeitsmodell und natürlich einem kontinuierlichen Austausch mit den Kollegen vom Category Management.
Hat sich durch diese Erfahrungswerte und durch den Ausblick, den ihr auf das ganze Thema Corona und die Post-Corona-Phase habt, wird sich verändern?
Wenn man in Länder guckt, die schon ein bisschen weiter sind, es gibt ja da momentan unheimlich viel Research zu, den wirst du auch kennen. Es gibt diverse Institute, die einen quasi wöchentlich mit Insights versorgen. Was wir sehen, ist, dass die Preissensibilität steigt bei den Leuten. Ich meine, natürlich ist es so, dass diese Krise auch wirtschaftlichen Effekt hat. Und das ist ein Thema, wo wir natürlich auch eine Pflicht haben, den Kunden zu versichern, dass wenn man zu uns kommt, dass es eben das Preisvertrauen nach wie vor bestehen bleibt, dass wir gute Preise für gute Qualität liefern. Und das ist etwas, wo wir von ausgehen, dass das erstmal anhält, dass die Preissensibilität steigt und eben gleichzeitig der Anspruch nach Qualität. Man möchte sicher gehen, dass man Produkte kauft, die qualitativ gut sind. Man möchte sicherlich Transparenz auf vielen Themen, wo die Produkte herkommen. Und da knüpfen wir an. Und das sind auch die Themen, die wir in der Kommunikation liefern müssen, dass unser Kunde das, was er von uns erwartet, auch weiterhin bekommt. Und das ist der beste Preis zu bester Qualität und dem müssen wir gerecht werden.
Innerhalb der Krise war auch auffällig eine ganz tolle Kooperation. Ja, ich glaube, die hat für viel positive Anerkennung und für positives Aufsehen gesorgt. Diese schnelle Kooperation, die ihr mit McDonald's initiiert habt. Vielleicht kannst du den Zuhörern auch einmal zu dieser Initiative einfach mal erzählen, wie kam es dazu und was war das Ergebnis?
Ja, das ist ein Thema, was unsere Kollegen aus dem HR-Bereich getrieben haben. Dort ist die Kooperation letztlich entstanden, dass McDonald's-Arbeiter, die zu den Zeiten, Corona-Zeiten, nicht mehr in den McDonald's-Märkten arbeiten konnten, dass die bei uns anfangen zu arbeiten. Und wir haben insofern auch da, Gott sei Dank, einen sehr engen Draht gehabt zu den Kollegen, haben uns sehr eng abgestimmt und haben gesagt, ja, das ist ein Thema, das müssen wir groß kommunizieren. Das passt zu Aldi ist für euch da. Das ist genau das Richtige für gemeinsam geht alles. Und haben uns entschlossen, das dann auch als starkes Element in die Kommunikation mit einzubinden. Und deswegen, der Dank geht da erstmal an die Kollegen von HR, die diese tolle Kooperation überhaupt haben stattfinden lassen. Und dann hat unser Team da sicherlich schnell reagiert und hat das Ganze auch mit kommunikativ begleitet.
Klasse, vielen Dank. Ich war auch sehr beeindruckt von dieser Initiative und mit der Gemeinsam geht alles Kampagne, glaube ich, auch, eine schöne Klammer, ja, wie tatsächlich das Thema Solidarität und das Miteinander zusammenspielen und arbeiten in so einer schwierigen Phase aussehen kann. Du hast ganz viel erzählt über Themen, die ich beachtlich finde in Bezug auf Leadership und Leadership Culture, auch wie du das ganze Thema Omnichannel so klar über die Inhalte kommend, ausrichtest. Wie siehst du das denn auf dem Thema der Women Leadership? Ich finde das ganz beachtlich und beeindruckend, ja, wie du die letzten Jahre auch persönlich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, Sabine, deine Klarheit in der Leadership aufgebaut hast. Was ist dir bei diesen Prinzipien wichtig und was ist dir in Women Leadership Prinzipien wichtig und wie bringst du das bei Aldi ein?
Ja, Women Leadership. Also was erstmal grundsätzlich aus meiner Sicht oder was für mich Prinzipien sind, was Leadership angeht, ist natürlich eine Wertschätzung des Teams. Also ich bin mir sicher oder für mich ist es essentiell, dass ich ohne das Team ist man nichts und das sollte man wissen und dementsprechend sollte man sich im Team auch eine Kultur aufbauen und das ist etwas, woran ich auch festhalte, die zum einen einen ständigen Austausch ermöglicht. Und damit meine ich eine offene Feedback-Kultur. Ich selber gebe, aber ich bekomme auch Feedback. Und das halte ich für sehr wichtig, ja, weil teilweise ist es einfach so, dass man das Ohr am Team braucht und auch Dinge macht, die dessen Wirkung man sich vielleicht nicht bewusst ist. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass Vertrauen und damit eben auch eine offene Feedback-Kultur einem selber die Möglichkeit gibt, auch immer wieder nah am Team zu bleiben und da auch mit den richtigen Tools zu arbeiten. Gleichzeitig ist es für mich extrem wichtig, Team Empowerment, die Leute eben auch zu befähigen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Dinge umzusetzen, proaktiv zu arbeiten, Themen voranzutreiben und da die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das möglich ist. Das heißt, ich selber bin natürlich dafür da, Strukturen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder seiner bestmöglichen Performance nachkommen kann und da die PS auf die Straße bringt, die er auch auf die Straße bekommen möchte. Und das ist etwas, oder das sind die Dinge, die ich selber als extrem wichtig empfinde.
Vielen Dank für diese Offenheit und ich fand das ganz interessant, weil du hast eben bei den Leadership-Prinzipien drei Begriffe fallen lassen, die mir persönlich auch sehr, sehr wichtig sind. Das sind People. Ohne Teams geht gar nichts. Ja, People first. Und das ist auch etwas, was mein Manager wiederum, der Tino Krause, sehr stark lebt und wo wir bei Facebook insgesamt eine tolle People Culture haben. Das zweite ist halt Product. Product muss stimmen, Marke muss stimmen. Das dritte ist halt natürlich Performance. Ne? Und ich glaube, dadurch ergibt sich so eine schöne Klarheit, die ich bei dir auch jetzt in dem ganzen Gespräch herausgehört habe. Und das Gespräch hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube,
wir haben, auch. Vielen Dank.
wir haben in knapp 35 Minuten sehr viele Themen berührt und ich fand es immer sehr greifbar, wie du die Themen angehst und unglaublich strukturiert und sauber sortiert und sehr beeindruckend.
Das freut mich.
Ja? Vielen Dank für das Gespräch und danke, dass du hier
danke
warst.
Danke dir, Jin.
Auf fb.me/facebookmarketing findet ihr alle früheren aktuellen Podcast-Episoden und natürlich auch die Webinare. Außerdem könnt ihr euch dort für den Newsletter anmelden, um immer up-to-date zu allen aktuellen Themen zu bleiben. Und nächsten Freitag begrüßt euch meine liebe Kollegin Nadine mit den Facebook-Marketing-Experten und das Thema ist, wie Nestle WhatsApp für Direktkundenservice erfolgreich nutzt. Freut euch drauf. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.